Zurecht gehört. Der DAV-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander und ich bin auch heute Ihr Moderator. Recruiting, Arbeitszeitmodelle, Nutzung von KI. Normalerweise beschäftigt sich unser Podcast mit Themen und Tipps aus und für die anwaltliche Berufspraxis. Wie gesagt, normalerweise. Aber was ist in diesen Zeiten schon normal? Ob in Polen oder Ungarn, in der Türkei, in Israel und seit einigen Monaten auch in den USA. In immer mehr Staaten werden demokratische Institutionen und Verfahren offen in Frage gestellt, rechtsstaatliche Prinzipien missachtet und AnwältInnen für die Vertretung unliebsamer MandantInnen öffentlich an den Pranger gestellt und in ihrer Berufsausübung behindert. Die genannten Phänomene haben wir lange Zeit mit autoritären Staaten in Verbindung gebracht. Seit jüngerer Zeit kommen Verstöße gegen die regelbasierte Ordnung, gegen Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, aber auch in bislang gefestigten Demokratien immer häufiger vor. Allen voran in den USA. Vielen Menschen, denen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie am Herzen liegen, drängt sich das Gefühl auf, dass etwas ins Wanken geraten ist. Dass lange Zeit als selbstverständlich angesehene rechtsstaatliche Sicherheiten und Prinzipien eben doch nicht so selbstverständlich sind. Und noch ein Gefühl, oder besser, eine Angst kommt auf. Nämlich, dass sich das rechtsstaatliche Blatt auch in der Bundesrepublik viel schneller wenden könnte, als wir es lange Zeit für möglich hielten. Wir wollen in dieser Folge daher der Frage nachspüren, wie ernst die Lage ist. Welche Gefahren bestehen bereits heute für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie? Wie ist die Lage international einzuschätzen? Und was können AnwältInnen und Anwälte, Anwaltvereine und DAV tun, um sich für den Schutz und den Erhalt des Rechtsstaats, die freie Advokatur und den Zugang zum Recht einzusetzen? Zu diesem vielschichtigen Themenfeld hatte ich die Gelegenheit, mit Dr. Ulrich Karpenstein zu sprechen. Ulrich Karpenstein ist Partner der Kanzlei Rediker Sellner Daas in Berlin, Vizepräsident des DAV und seit vielen Jahren rechtspolitisch aktiv. Zuletzt hat er sich erfolgreich für die grundgesetzliche Absicherung des Bundesverfassungsgerichts eingesetzt. Zunächst wollte ich von ihm wissen, für wie bedrohlich er die aktuelle Lage hält.
Also akute Gefahren sehe ich hierzulande für Deutschland eigentlich nicht. Aber wir haben halt lernen müssen, wie einfach, gerade auch einfache Mehrheiten, rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft setzen können. Ganz schnell innerhalb von wenigen Wochen, Monaten. Polen und die USA sind da ganz aktuelle Beispiele. Die NS-Machtergreifung in Deutschland ist sicherlich noch ein historisches Beispiel dafür, wie schnell es eigentlich gehen kann. Und von all dem mögen wir zum Glück zwar noch in Deutschland weit entfernt sein, aber wer weiß, wie es in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren sein wird. Was wir im DAV betreiben, ist ja auch keine Gefahrenabwehr, sondern Vorsorge. Und zwar Vorsorge für den Fall, dass es eines Tages auch bei uns ernst werden könnte. In Landkreisen zuerst, in Bundesländern oder sogar auf Bundesebene. Also um deine Frage in einem Satz zu beantworten, die Lage ist ernst, aber wir haben gelernt und wir haben Zeit, die wir dann jetzt aber auch nutzen sollten.
Auf die Frage, worauf es besonders zu achten gilt und welche rechtsstaatlichen Institutionen besonders kritisch sind, um Gewaltenteilung und die Funktionstüchtigkeit eines demokratischen Staatswesens zu bewahren, hat Ulrich Karpenstein eine klare Antwort.
Also ich meine, dass uns auch hier die Erfahrung aus dem Ausland sehr nutzen. Autokratisch-populistische Regierungen wie Trump, Kaczynski müssen, um ihre Abwahl zu verhindern oder zu verzögern, bei der gesamten dritten Gewalt ansetzen, bei allen, die sie kontrollieren. Den Verfassungsgerichten, bei den Verwaltungsgerichten, das haben wir jetzt bei Trump gesehen und sogar bei den Anwaltskanzleien, bei Big Law, die eigentlich niemand für angreifbar gehalten hat. Werden aber erst einmal die Verfassungsgerichte entmachtet oder gleichgeschaltet, ist das fast der Todesstoß für ein demokratisches System. Bleiben wie jetzt in Thüringen Richterwahlausschüsse unbesetzt, ist das zwar ein Frontalangriff von denen, die sie blockieren, das lässt sich aber, solange das räumlich und zeitlich isoliert ist, sicherlich in irgendeiner Form noch reparieren.
Die Verfassungsgerichte auf Landes- und Bundesebene sind nach Einschätzung von Ulrich Karpenstein also ein neuralgischer Punkt im rechtsstaatlichen System, den es unbedingt zu schützen gilt und bestenfalls besser abzusichern. Aus diesem Grund setzt sich der DAV aktuell für eine Erhöhung der strukturellen Resilienz der Verfassungsgerichtshöfe der Bundesländer ein. Dass an dieser Stelle durchaus Dinge möglich sind, hat zuletzt die gelungene Stärkung der grundgesetzlichen Absicherung des Bundesverfassungsgerichts gezeigt. Ein Vorhaben, in das Ulrich Karpenstein von Beginn an tief involviert war. Ich wollte daher von ihm wissen, was für den Erfolg des Projekts aus seiner Sicht entscheidend war.
Entscheidend sind vielleicht in der Rückschau drei Faktoren. Erstmal ist, glaube ich, die Beharrlichkeit von Menschen, die sich dieses Ziel wirklich zu eigen gemacht haben, ganz entscheidend. Ich selbst, du hast es gerade angedeutet, habe mich vor ziemlich genau 8 Jahren, beginnend am Morgen der ersten Trump-Wahl, mit diesem Thema beschäftigt und ist da nicht mehr losgelassen. Zweitens ist entscheidend die Überparteilichkeit. Im DAV haben wir den ganz entscheidenden Vorteil, dass wir für Zehntausende von Berufsträgerinnen und Berufsträgern sprechen können, denen es tatsächlich um eine unabhängige dritte Gewalt geht, fernab eben von parteipolitischen Präferenzen und Farben. So ist es dann auch Ende 2024 zu diesem großen Konsens gekommen von der CSU, CDU bis hin zu den Linken, mit denen das Grundgesetz geändert wurde und das Bundesverfassungsgericht, wie ich finde, in einer ganz vorzüglichen Art und Weise abgesichert werden konnte. Und vielleicht noch ein dritter Punkt. Man muss, wenn man sich so etwas zu eigen macht, dahinter steht, mit allen Details und Entwicklungen vertraut sein, auf alle Fragen Antworten geben können. Und da reichen eben vereinzelte Pressemitteilungen oder Medienberichte genauso wenig aus wie die eine oder andere persönliche Ansprache.
Das Beispiel des Bundesverfassungsgerichts zeigt: Durch nachhaltigen zivilgesellschaftlichen Einsatz und den Schulterschluss der demokratischen politischen Kräfte ist die Absicherung zentraler rechtsstaatlicher Institutionen möglich. Das macht Hoffnung. Richtet man den Blick allerdings über den Atlantik, sieht es mit der Hoffnung zumindest aktuell etwas anders aus. In einer der ältesten Demokratien der Welt sind zuletzt auch Anwaltskanzleien in das Visier der Regierung geraten. Und dies allein deshalb, weil sie Präsident Trumps Gegner rechtlich unterstützt hatten oder politische Positionen einnahmen, die dem Weißen Haus missfallen. Ich habe mich daher gefragt, wie Kanzleien vorgehen sollten, wenn von staatlicher Seite Druck auf sie ausgeübt wird. Diese Frage konnte ich mit Stefan von Raumer besprechen. Stefan von Raumer ist der Präsident des Deutschen Anwaltvereins. Er ist Spezialist für das Verfassungsrecht und Menschenrechte und seit vielen Jahren in den internationalen Gremien der Anwaltschaft aktiv, unter anderem als Vorsitzender der deutschen Delegation im Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE.
Also erstmal ist mir die Botschaft ganz wichtig. Ich gucke mir immer erstmal lieber die Quelle dessen an, dass, was Rechtsstaatlichkeit gefährdet. Und das sind staatliche Aktionen in dem Fall. Wenn Sie die USA meinen, dann sind das halt eben individuelle Orders des Präsidenten in dem Fall, die im Moment zumindest Gesetzeswirkung haben und die dieses ganze Problem verursachen. Mir ist ganz wichtig, dass wir uns da ganz deutlich dagegen positionieren. Ich bin erstmal generell, das sage ich pauschal, da meine ich jetzt nicht die USA, sondern da meine ich eigentlich alle immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, dass ich als deutscher Anwalt, der in aller Ruhe hier sitzen kann und alles sagen kann, was er will, anderen Kollegen oder Organisationen Empfehlungen geben soll, wie sie agieren sollen, wenn sie extrem unter Druck sind. Ich habe das in anderen Staaten erlebt, wie der Türkei, dass da gelegentlich mal einfach um Rechtsstaatlichkeit weiter durchsetzen zu können und um nicht die Durchschlagskraft einer Anwaltsorganisation zu schwächen, sogar mal Kompromisse gemacht wurden in der Anwaltschaft, weil man gesagt hat, es ist gefährlich, wenn man sich zu stark exponiert dem staatlichen Druck. Das will ich aber jetzt nicht als Empfehlung wiedergeben. Ich finde, beim Thema USA ist natürlich sehr wünschenswert, das würde ich auch als DAV formulieren wollen, wenn die Kanzleien sich geschlossen gegen das stellen, was passiert. Die ABA, die American Bar Association, tut das ja auch. Sehr, sehr deutlichen Statements. Dafür haben sie dann immer wieder selber massiv Druck kassiert. Die machen das aber. Und es gibt ja auch sagen wir mal, ermutigende Tendenz, wenn man jetzt in den USA anguckt, gerade hat eine der großen Kanzleien, die prozessiert haben gegen Executive Orders, gegen Trump, die Kanzlei WilmerHale, gewonnen und eine ganz spektakuläre Entscheidung erwirkt, in der in verschiedener Hinsicht das Gericht gesagt hat, wie verfassungswidrig diese Executive Orders in diesem Fall waren. Das zeigt ja auch, dass Widerstand bis hin zu prozessualer Widerstand, dass der kraftvoll sein kann und dass der helfen kann. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass das möglichst geschlossen geschieht, wenn ich mir das aussuchen könnte. Aber wie gesagt, man muss immer die individuelle Situation dort sehen und die ist nicht einfach, auch für große Kanzleien, die da unter Druck sind.
Wie sich die Situation der US-amerikanischen Anwaltskanzleien und der rechtlichen Verfasstheit der USA weiterentwickeln wird, ist heute nicht absehbar. Unter staatlichen Druck geraten Anwaltskanzleien aber nicht nur in den USA. Vielmehr berichtet der kürzlich erschienene Rule of Law Report der Europäischen Kommission zum wiederholten Male, dass auch in zahlreichen europäischen Staaten, und zwar nicht etwa nur in Polen und Ungarn, problematische Entwicklungen etwa hinsichtlich des Umgangs mit dem anwaltlichen Berufsgeheimnis feststellbar sind. Und genau deshalb hat sich die Europäische Anwaltschaft zuletzt erfolgreich für ein neues rechtliches Instrument eingesetzt. Stefan von Raumer.
Also ein ganz, ganz wichtiges, symbolträchtiges, aber auch ganz konkret hoffentlich funktionales Instrument ist die neue Konvention des Europarats zum Schutz der Anwaltschaft. Das ist für mich etwas, was mir deswegen sehr nahe ist, weil ich selbst zu einer kleinen Gruppe von 4 Mitgliedern im CCBE, ich als Vertreter des DAV, saß 2014, wo wir davon geträumt haben, dass ja diese Non-Binding UN Guiding Principles on the Role of Lawyer, dass wir die nicht mehr nur alleine haben, sondern dass wir ein bindendes Instrument haben und haben dann überlegt, wie machen wir mal so einen ersten Draft. Und jetzt wird es tatsächlich eine Konvention, die jetzt schon gezeichnet ist von den ersten 17 Staaten. Deutschland hat noch nicht gezeichnet, aber es hängt nicht mit dem Unwillen Deutschlands zusammen. Ich bin da sehr optimistisch. Es hängt einfach mit der Regierungsbildung zusammen, die jetzt zeitlich eben da ungünstig war. Also ich denke, wir werden da eine Unterzeichnung sehen und werden auch ein Inkrafttreten sehen, eine Ratifizierung. Das kam aus dem CCBE heraus, die Initiative dafür. Das finde ich eine ganz wichtige Initiative.
Wie von Stefan von Raumer erwähnt, bedarf die Europaratskonvention zum Schutz des Anwaltsberufs noch der Ratifikation, um in Kraft zu treten. Wenn es soweit ist, ist die Konvention das erste völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen, das explizit den Schutz der freien und unabhängigen Berufsausübung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie ihrer Berufsverbände garantiert. Wahrlich ein großer Schritt. Man sieht: Durch die Zusammenarbeit in den internationalen Gremien der Anwaltschaft wie dem CCBE ist auch auf europäischer Ebene vieles zu bewirken. Die Zusammenarbeit der europäischen Anwaltschaft in den Gremien des CCBE bezieht sich aber nicht nur auf den Schutz der europäischen Anwaltschaft. Stefan von Raumer.
Was wir im CCBE regelmäßig machen, ich war ja 6 Jahre bis Februar Chair des Human Rights Committee des CCBE, dort gehört es zu meinen Aufgaben, dass ich Briefe entwerfe für den Präsidenten des CCBE, der in Fällen bedrohter Anwälte an den Staatspräsidenten einen Brief schreibt, darauf hinweist, dass man die Fakten kennt, damals immer noch an diese UN Guiding Principles sich anknüpfte und sagte, warum das rechtswidriges Verhalten ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das macht der CCBE jährlich und wird vom Human Rights Committee betreut. Ich habe schon erwähnt den Human Rights Award des CCBE. Das finde ich, ich glaube, auch eine ganz wichtige Institution, dass man wirklich öffentlichkeitswirksam einen Anwalt, der sehr mutig war, mit diesem Preis versieht. Häufig wurde ich dann auch mal gefragt, ja, was schreibt der da, diese ganzen Briefe an irgendwelche Staatspräsidenten im Iran oder in der Türkei? Kriegt er dann überhaupt Antworten? Die Antwort ist natürlich, kriegen wir meistens keine Antworten. Was bringt das eigentlich überhaupt alles? A, ist es eben aber so, dass diese Briefe auch an unsere ganzen europäischen Partner gehen, dass die weit gestreut werden, dass damit auch europäische Institutionen, die in diesen Ländern arbeiten, dass die dann auch Kenntnisse haben über diese Fälle. Und B, ist es so, dass wir immer von den Kollegen, um die es ging, in diesen Briefen gehört haben, macht das bitte. Wir brauchen die öffentliche Aufmerksamkeit auf unseren Fällen. Ja, wir haben sogar ein eigenes Protokoll, in dem wir immer denjenigen, der zum Beispiel den Human Rights Award vorschlägt, die Anwaltsorganisation muss immer prüfen, ob der Kollege, wenn er den Award kriegt, nicht gefährdet wird durch den Award. Und war klar, das könnte in der Theorie auch passieren, aber selbst in den aggressivsten Staaten wie zum Beispiel Belarus, da fällt mir das ein, da hat mir mal Pavel Sapelka, der einen Human Rights Award bekommen hat, der hat auch gesagt, nein, diese Öffentlichkeit, die ich da bekomme, ist mir wichtiger als eine mögliche weitere Gefährdung. Man muss sichtbar machen, was wir hier machen. Ich glaube, dieses Öffentlichkeit machen, dieses Bekanntmachen dieser Dinge ist sehr wichtig. Vielleicht dazu auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das Gefühl, bei Journalisten haben auch Regierungen schon länger die Sensibilität, wenn Meinungsfreiheit unter Druck gerät, gerät die Berufsgruppe der Journalisten auch unter Druck, das ist bekannt. Aber dass auch Anwälte immer wieder Ziel von Verfolgung sind, das ist noch nicht so weit bekannt. Dabei ist es logisch, es ist die Konsequenz dessen, dass Anwälte eben Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Und wenn Staaten sich gegen Rechtsstaatlichkeit wenden, dann sind natürlich sofort die Anwälte der Gegner und der Feind und dann müssen die mundtot gemacht werden. Und deswegen glaube ich, ist es immer ganz wichtig, laut auszusprechen, wenn solche Verfolgungen stattfinden.
Wie gesehen, der Einsatz für die Institutionen des Rechtsstaats und den Schutz der Anwaltschaft auf nationaler wie internationaler Ebene sind feste Bestandteile der rechtspolitischen Arbeit im DAV und CCBE. Die Anwältinnen und Anwälte im DAV setzen sich aber nicht nur für den Rechtsstaat und die Anwaltschaft ein. Vielmehr hat der DAV auch eine Möglichkeit geschaffen, um Opfern rechtsextremistischer oder politisch motivierter Straftaten anwaltliche Hilfe zukommen zu lassen. Mehr hierzu hat mir Dr. Vanessa Pickenpack berichtet. Vanessa Pickenpack ist Rechtsanwältin, Partnerin der Kanzlei Oppenhoff in Berlin und seit Ende 2024 Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Contra Rechtsextremismus.
Die Stiftung Contra Rechtsextremismus ist eine Stiftung des Deutschen Anwaltvereins, die schon 2001 gegründet worden ist, also schon fast 25 Jahre besteht. Und die Stiftung wurde damals gegründet, um Opfer politisch motivierter, insbesondere rechtsextremistischer Gewalt zu unterstützen. Konkreter Anlass war damals, dass man festgestellt hat, dass eben solche Übergriffe, rechtsextrem motivierte Übergriffe zugenommen haben und sich der Verband einerseits positionieren wollte und andererseits man eben überlegt hat, wie die Anwaltschaft konkret in dem Bereich tätig werden kann, was man eben als berufspolitischer Verband auch tun kann. Und da ist eben die Idee aufgekommen, diese Stiftung zu gründen, die eben ja letztlich Opfer unterstützt. Und zwar vor allen Dingen in finanzieller Art und Weise. Opfer rechtsextremistischer und politisch motivierter Gewalt können sich an die Stiftung wenden und können eben letztlich finanzielle Förderung für anwaltliche Beratung in dem Bereich in Anspruch nehmen. Also schwerpunktmäßig im Wesentlichen ist es die Kostenübernahme für Rechtsberatung und anwaltliche Vertretung. Häufig sind das oder findet das im Rahmen von Nebenklage statt. In wenigen Fällen geht es auch um die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen eben in dem Kontext. Und die Idee war, dass letztlich eben man durch Anwälte unterstützt werden kann, unabhängig davon, ob eben von staatlicher Seite Unterstützung gewährt wird, was oft genug nicht der Fall ist. Und gerade da ist die Arbeit des Verbands wichtig, weil man dann eben auch eben als Opfer Anwälte einschalten kann.
Voraussetzung für eine Unterstützung durch die Stiftung ist, dass eine finanzielle Bedürftigkeit vorliegt. Ist dies der Fall, übernimmt die Stiftung die Kosten für die anwaltliche Beratung. Die Stiftung leistet damit einen wertvollen Beitrag für den Zugang zum Recht für Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Situation anwaltliche Unterstützung sonst nicht in Anspruch nehmen könnten. Wie gehört, wurde die Stiftung bereits 2001 gegründet. Seither hat sich an ihrer Notwendigkeit, leider möchte man einschieben, nichts geändert. Im Gegenteil. Statistiken von Opferberatungsstellen zeigen, dass etwa rechtsextremistisch und rassistisch begründete Übergriffe zuletzt stark zugenommen haben. So war von 2023 auf 2024 ein Anstieg von etwa 25% zu verzeichnen. Diese Entwicklung war auch bei der Stiftung Contra Rechtsextremismus zu spüren. Vanessa Pickenpack.
Ja, also bei den Fallzahlen sehen wir definitiv eine Veränderung, einen sehr großen Anstieg. Wenn ich mir die Fallzahlen aus 2022, 2023 angucke, dann waren das so rund um 10 Fälle, die wir im Jahr uns angeschaut haben. Und jetzt im letzten Jahr waren es deutlich mehr Fälle, die ja bei 40 lagen. Es kann natürlich auch sein, dass noch weitere Faktoren damit reinspielen. Beispielsweise ist denkbar, dass bestimmte Taten vielleicht auch eher inzwischen angezeigt werden, als das früher der Fall war. Wenn man mal denkt an Opfer homophober Gewalt zum Beispiel, dann ist das wahrscheinlich was, was eben in früheren Jahren eher weniger zur Anzeige gebracht worden ist und inzwischen aufgrund größerer Akzeptanz dann vielleicht auch eher eben publik gemacht wird und dann auch bei uns landet.
Dass die Stiftung seit einiger Zeit mehr Anfragen erhält, hat noch einen weiteren Hintergrund. So ist es zuletzt gelungen, das Angebot der Stiftung deutlich präsenter zu machen. Hierfür ist die Zusammenarbeit mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. von entscheidender Bedeutung.
Aus unserer Sicht funktioniert das ganz hervorragend. Die Interaktion mit eben den Opferverbänden über den Bundesverband der deutschen Opferberatungsstellen, weil das eben Multiplikator ist, eine Plattform, über die wir unsere Arbeit bekannt machen können und dann wiederum eben auch mehr Anträge ja verzeichnen konnten in der letzten Zeit. Dass das auch für die Opferberatungsstellen sehr gut funktioniert, sehen wir an der Reaktion beispielsweise des Bundesverbands. Wir haben da zuletzt eben sehr positives Feedback bekommen, dass das auch für die Aufmerksamkeit dort sorgt, die wir gerne erzielen wollen.
Ob in den Gremien des DAV, den internationalen Verbänden der Anwaltschaft wie dem CCBE oder in Initiativen wie der Stiftung Kontra Rechtsextremismus. Die Möglichkeiten für Anwältinnen und Anwälte, sich für den Erhalt der Rechtsstaatlichkeit, den Schutz der Anwaltschaft oder den Zugang zum Recht für alle einzusetzen, sind vielfältig. Für Vanessa Pickenpack war das Aktivwerden im Kuratorium der Stiftung dabei ein Weg, sich gegen eine negative gesellschaftliche Entwicklung zu stellen und eine gefühlte Einflusslosigkeit zu überwinden.
Also wie es immer so ist bei solchen Aufgaben, kommt meistens der Moment, dass einen jemand fragt, ob man das machen möchte. Und ich habe damals spontan zugesagt, weil ich kannte damals im Grunde genommen nur den Namen der Stiftung. Und ich habe das als gute Möglichkeit gesehen, mich ehrenamtlich einzubringen in einen Bereich, wo man oft genug, finde ich, mit einer gewissen, ja, oder eine gewisse Ohnmacht vielleicht verspürt, wenn man gerade von solchen Taten hört oder rechtsextreme Gewalt, liest man auch genug drüber in der Zeitung. Und ich persönlich, wie viele andere sicherlich auch, sich oft genug fragen, was kann man eigentlich dann dagegen tun? Und das habe ich eben als gute Möglichkeit gesehen, mich selber einzubringen im Rahmen der Arbeit im Kuratorium. Und deswegen habe ich da auch nicht lange gezögert.
Nicht jede Anwältin oder jeder Anwalt befindet sich in einer Situation, die ausreichend Zeit und Energie für ein Ehrenamt übrig lässt. Aber das persönliche Aktivwerden muss für Vanessa Pickenpack auch gar nicht der erste Schritt sein, um einen Beitrag zu leisten. Viel wichtiger sei es, Haltung zu zeigen.
Deswegen halte ich es für sehr wesentlich, dass man eben Positionen oder klare Kante zeigt an dem Ende. Und das kann man sicherlich auch durch eine Mitgliedschaft in einem Verein tun oder in einem Verband, so wie es der Anwaltverein der örtliche einem ermöglicht und dann eben auch durch die Mitgliedschaft im Dachverband, der ja dann solche Projekte wie eben die Stiftung ins Leben ruft und unterstützt. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ein sehr guter Grund, Mitglied zu sein und eben dadurch jedenfalls mittelbar ein Zeichen zu setzen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch unterstützen, indem man beispielsweise spendet oder sich ehrenamtlich engagiert. Das sind natürlich auch Maßnahmen, die man ergreifen kann. Aber ich glaube, eben, das ist ja ein relativ kleiner Schritt, zu sagen, ich schließe mich einem Verband, einem Verein ein an, der dann eben sich in solchen Bereichen positioniert und das im Grunde genommen für mich übernimmt. Das ist ja die einfachste Möglichkeit.
Mit diesem Appell von Dr. Vanessa Pickenpack an alle Anwältinnen und Anwälte, sich ihrem örtlichen Anwaltverein anzuschließen und allein damit zahlreiche Projekte und Initiativen in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Zugang zum Recht zu unterstützen, endet unsere heutige Folge. Wir bedanken uns bei Dr. Ulrich Karbenstein, Stefan von Raumer und Dr. Vanessa Pickenpack für ihre interessanten und, wie ich finde, motivierenden Ausführungen. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen uns wie immer unter zurechtgehört@anwaltverein.de. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.